Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, wir fahren heute in der Credo-Sendung fort mit der Reihe Christliche Literatur. Heute wieder mit dem Zisterzienserpater Dominikus Trojan aus dem Stift Heiligen Kreuz in Österreich. Pater Dominikus spricht über das Werk von George Bernanos, Die begnadete Angst. Grüß Gott, Pater Dominikus. Ich heiße Sie herzlich willkommen am heutigen Abend hier bei Radio Horeb. Wir freuen uns, dass Sie sich wieder die Zeit für uns genommen haben und ein weiteres bedeutendes Werk christlicher Literatur vorstellen wollen. Schon an dieser Stelle herzlichen Dank. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen und ich darf Sie bitten, mit Ihrem Vortrag zu beginnen.
Gertrud von Lefort, 1876 bis 1971, Die letzte am Schafott, erschienen 1931, und George Bernanos, 1888 bis 1948, Die begnadete Angst, erschienen 1947. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist nun wohl Zeit und Gelegenheit, auf die Strecke zurückzublicken, die wir mit dem Projekt Christliche Literatur des 20. Jahrhunderts bisher absolviert haben. Noch einmal, und es möge der geneigte Hörer, den es hoffentlich gibt, mir nicht übel nehmen, wiederhole ich die antiphonal hier wiederkehrende Auskunft, es sei eben dieses Projekt ganz und gar verbunden mit dem Mysterium der Kirche. Und nur und ausschließlich so und von dort aus zu fassen und eben auch auszuhalten. Es verhält sich im Grunde eben einfachhin so, dass die hier angeschlagenen und auszuhaltenden Töne überhaupt nicht musiziert werden können, wenn eben dieses Gefüge sie nicht hält und umgibt, dass die Kirche ist, in ihrer objektiven und ganz und gar nicht sentimentalen Wahrheit und Wirklichkeit. Auch auf die Gefahr hin, dem einen oder anderen damit auf die Nerven zu gehen, möchte ich das noch einmal erklären. Der springende Punkt liegt genau dort, wo einer sich der Gleiche inne wird, die zwischen der Wahrheit und der Wirklichkeit der Kirche besteht. Also genau dort, wo deutlich wird, dass die Wahrheit der Kirche, das, was sie von sich her in ihrem Wesen ist, von derer konkreten Wirklichkeit nicht getrennt werden kann, sodass dann gilt, die Kirche sei ganz wahr in deren Wirklichem und ganz wirklich eben dann auch nur in deren Wahrheit, was im Eigentlichen das Problem dann auch weniger ist. Es hat in der Geschichte immer wieder von Neuem den Versuch christogener Menschen gegeben, die häufig dazu die schlechtesten nicht waren, eine geistige Kirche von der leibhaftigen so zu unterscheiden, dass die eine platonisch unberührbar von der Geschichte und deren Risiko von den Nöten zu entlasten vermochte, die einer mit der Korporation Kirche haben mochte und hatte. Will man diese Versuchung mit einem nicht unbedeutenden Risiko begrifflich auf die Spitze treiben, dann könnte gesagt werden, hier werde die sakramentale Realität der Erlösung mit dem Heiligen Geist irgendwie in Konkurrenz gesetzt, sodass dessen Wehen, Wirken und Walten gewissermaßen gegen die sakramentale Heilsordnung eingerichtet und in Anschlag gebracht wird. Und umgekehrt eben die rituell versicherte Aussicht auf Heil von allem Anfang an in den Verdacht gerät, nicht die dann sehr luftige Sphäre des Heiligen Geistes sein zu können. Ein solches Denken jedoch muss mit sanftem und dennoch beharrlichem Nachdruck in die Wahrheit zurückgerufen werden, dass aus der geöffneten Seite Christi geradewegs in jenem Augenblick, in dem der Evangelist berichtet, Christus habe vom Kreuz her im Moment seines Todes den Geist gegeben, Blut und Wasser hervortraten. Das eine eben nicht ohne das andere. Das heilschaffende Wasser der Kraft des Geistes und das Blut der geschichtlichen Passion Christi. Jenes Blut eben, das dieser um des Heiles der Welt und der Sünden der Menschen willen physisch tatsächlich in der Geschichte vergossen hat. Und das führt dann direkt zu der einfachen Wahrheit. Die Kirche habe niemals irgendwo in der Vergangenheit existiert und sei noch viel weniger von der Zukunft erst zu erhoffen, geschweige denn in dieser Zukunft wiederherzustellen. Oder wenn doch, dann nur in der untergründigen Gewissheit, sie sei stets nie etwas anderes gewesen und wird darum auch zu keiner anderen Zeit etwas anderes sein als eben diese konkrete und gegenwärtige Kirche, ein Organismus, Kraft dessen und durch den jeder Getaufte mit dem auferstandenen Christus organisch verbunden ist. Wenn dies von der jeweiligen Gegenwart also ganz grundsätzlich nicht gelten kann, dann hat es auch für die Vergangenheit niemals gegolten und wird in alle Zukunft hinein nicht so sein können. So hat der Mensch die Kirche entweder jetzt sich gegenüber als lebensspendende Mutter oder er hat sie niemals. Das muss einer ein für alle Mal verstanden und begriffen haben. Und dies dann nun wirklich in dem ureigensten Sinn des danach gegriffen Habens, um hier Projekt und Programm und das ganze Wunder dieser Literatur sich aufzuschließen. Wie sollte man ansonsten die kühne Vision verstehen wollen, mit der Paul Claudel den seidenen Schuh eröffnet, von einem an einen Mastbaum angebundenen Jesuiten, der vernünftigerweise hund- und herrenlos auf dem weitesten Meer auf dem Restdeck eines havarierten Schiffes herumtreibt und nur dann die ersten Worte des Dramas wahnsinnslos sprechen kann, wenn er die Welt nicht für ein physisches Sezierfeld hält, sondern den realen Wartesaal der Gnade. Herr, ich danke dir, dass du mich also gefesselt hast. Aber das ist bereits ein unberechtigter Vorblick über die Chronographie des Programmheftes hinaus auf Nächstes und Kommendes und damit jetzt zumindest davon schweigen. Es ist dieselbe Vision, mit der Roger Perefit die Schlüssel von St. Peter beendet. Und hier nun in einem ganz natürlichen, wenn auch übernatürlichen Sinn, der gar nichts anderes sagt, als dass der Glaube Dinge sehen lässt, die zu sehen einer erst lernen müsse. Oder, was den Kern der Sache viel genauer trifft, die ihm beigebracht werden müssen in der ganzen Schattierung dieses Wortes, das dann meint, er könne es nur verstehen, wenn er um dessen Willen gelitten hat. So ist es dem jungen Abbé Victor Ma dann auch die 394 Seiten des Buches entlang bis zu diesem finalen Punkt tatsächlich geschehen und geschenkt worden. Bevor er das Mysterium der Kirche und damit sein eigenes in genau dem Augenblick anzuschauen vermocht hat, in dem kein Zweifel mehr darüber bestand, dass es nichts anderes mehr sein konnte, als es eben selbst ist, ein übernatürliches und doch ganz und gar reales Geheimnis. Und da der Roman selber wegen des etwas schillernden Autors wohl in dieser Reihe kaum selbst besprochen werden kann, sollte zumindest diese Abschlussszene Ihnen nicht vorenthalten werden. Hatte sich der heilige Paulus in der Epistel nicht an ihn gewandt, so wie er sich in anderer Weise an den heiligen Augustinus wandte? Die Szene spielt in der Kirche St. Augustino in Rom während eines großen Pontifikalhochamtes. Erfülle deinen Dienst. Ich bin bereits für das Opfer besprengt und die Stunde meines Todes ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe die Bahn vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Der alte Sekretär, der die Epistel sang, war sicherlich eine ziemlich lächerliche Erscheinung. Doch genügten diese Worte allein, ihn zu rechtfertigen. Sie bekamen all ihren Sinn durch den Kardinal, dem der Abbé den Leuchter hielt, damit er sie lesen könne. Er fühlte sich von einem zärtlichen Mitgefühl überwältigt, als er sah, wie sein verehrter Herr und Meister sich anstrengte. Die edle Stirn lag in Falten, der klare Blick war verschleiert, als seine Lippen entschlossen die Worte formten: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe die Bahn vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Als der Abbé diesen Mann betrachtete, den das weiße, goldgestickte Messgewand umhüllte, glaubte er, das Bild eines anderen Messgebetes vor Augen zu haben. Der Herr hat ihn geliebt und hat ihn mit dem Gewand des Ruhmes geschmückt. Jetzt sang der Kaplan das Evangelium. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Auch dieser war eine ziemlich lächerliche Erscheinung. Aber auch ihn rechtfertigten diese Worte. Sie gaben ihm Zuversicht, dass er nicht nötig habe, von der Welt irgendwelches Licht zu begehren, vom Menschengeist irgendwelches Salz. Aber ebenso, wie sie nur zum Studium des Lebens der Heiligen, zum Reliquienkult, zum Sammeln der Skapuliere führen konnten, konnten sie auch zu fernen Horizonten leiten, zu berauschenden Höhen. Sie hatten den ersten Christen erlaubt, Foltern und Martern zu ertragen, und treiben in manchen Ländern noch immer andere Christen zu heroischen Anstrengungen. Zitat Ende. Auch für eine solche Vision konnte es keinen Morgen mehr geben. Der Kardinal stirbt im Moment der Konsekration. Der junge Abbé hingegen hielt in diesem Augenblick die Schlüssel von St. Peter tatsächlich in Händen. Und er sperrte die Türe auf, die ihm so lange Zeit hindurch verschlossen geblieben war, schritt hindurch und ließ die Schlüssel stecken. Der christliche Glaube entfaltet sich in Paradoxien oder, wenn einer so will, in einer ihm eigentümlichen Dialektik. Es ist dieselbe Dialektik und Paradoxie, die zwischen Dogma und Freiheit waltet, welche die einfach erhabene Ordnung der Heilung und Heiligung des Menschen an die konkrete und sichtbare Kirche bindet. Und wer wollte das leugnen gegen das erhabene Zeugnis der Evangelien? Ich habe mir, wenn denn ein persönlicher Gedanke gestattet ist, viele Male vorzustellen versucht, was unserem Herrn und Heiland mehr Plage gewesen ist: das Kreuz mitsamt der Passion, dem Hohen Rat und Pontius Pilatus, oder die Geduld, die er auf jene verwenden musste, die er trotz göttlicher Einsicht in das ganze Sumpfland menschlicher Starr- und Stumpfsinnigkeit zu seinen Aposteln erwählt hatte. Der heilige Märtyrer Ignatius von Antiochien, der ungefähr im Jahre 115 gestorben ist, hat der Theologie eine Überlegung anvertraut, die ich immer schon sehr faszinierend fand. Er spricht davon, es gäbe drei Glaubensgeheimnisse, die selbst dem Teufel verborgen bleiben mussten. Erkennen ist nämlich nicht einfach sehen. Das Erkennen hängt von dem ab, was einer erwartet oder zu erwarten glaubt. Und so paradox es auch immer klingt, es hängt an einer Art inversiver Logik, was einer zu sehen bekommt. Ignatius meint nun, dass der Teufel die Jungfrauengeburt nicht habe erkennen können. Und dies einfach darum, weil er selbst nie auf die Idee verfallen wäre, um der Rettung des Menschen willen oder was für ihn dasselbe wäre oder das eigentlich Gemeinte der Macht und über den Menschen willen, den Weg der Demut und der Menschwerdung anzutreten. Denn, wie der heilige Paulus schreibt, besteht dieser Weg göttlicherseits darin, das eben aus Liebe wegzugeben, was der Teufel mehr begehrt als alles andere, nämlich die Göttlichkeit Gottes. Und insofern ist Tolkiens Gollum jenes Wesen, das aus der süchtigen Fixierung auf den Schatz, den goldenen Ring, zum Skämen mutiert, ein gutes Bild für das psychologische Problem des Satans. Und dieser, eben der Satan, hätte wohl von Gott her alles erwartet. Den Blitzstrahl, von dem Bernanos im Landpfarrer spricht, oder das furiose Finale eines Weltgerichtes, das keine andere Vermutung weiß als die rekurslose Gerechtigkeit, nicht aber das heiter unerbittliche Licht der Gnade und die grenzenlose Vergebung, die eben nur ihm, dem Teufel, nicht gewährt werden konnte. Was der Satan nicht zu sehen vermochte, war die unscheinbar winzige Hand eines Kindes, das den ewigen Abgrund über ihm schloss. Gott hatte sich für den Menschen entschieden und damit eben auch für die ganze Plage, die einer mit einem im Sündenschicksal gefangenen und doch lebendigen Wesen haben kann, vor allem dann, wenn er selber Gott ist. Der hier beschrittene und bereits ein Stück weit erwanderte Weg hatte also nicht ohne Grund mit der Besprechung von Gertrud von Lefort's Hymnen an die Kirche aus dem Jahre 1924 begonnen. Deren chronographisches Programm ist so schwindelerregend ausgelegt und vermessen, dass es Sätze ermöglicht hat wie diese: Siehe in mir der Kirche knien Völker, die lange dahin sind. Und aus meiner Seele leuchten sie nach dem Ewigen. Ich war die Sehnsucht aller Zeiten. Ich war das Licht aller Zeiten. Ich bin die Fülle der Zeiten. Ich bin ihr Großes zusammen. Ich bin ihr Ewiges einig. Ich bin die Straße aller ihrer Straßen. Auf mir ziehen die Jahrtausende zu Gott. Die erste Hymne über die Heiligkeit der Kirche. Es ist nun eben diese vielleicht heute anfremdende Ikone einer alles in sich einbergenden und in göttliches verwandelnden Geschichtssinnigkeit, die Elisabeth Langessers großes Epos inspiriert hatte und theologisch durchatmete, das die zweite Station unseres gemeinsamen Weges bezeichnet. Denn das unauslöschliche Siegel, der große Roman dieser deutschen Autorin, exekutiert das universale Geschichtsbild der Gertrud von Lefort nun im Mikrokosmos eines einzigen Lebens und dessen nun vergleichsweise mikrobischer Spanne, des Schicksals des getauften Juden Lazarus Bellefontaine. Und schließlich war da am Wegrand gestanden das Buch aller diesbezüglichen Bücher, der Inbegriff einer Fasson von Literatur, die ganz aus dem Geheimnis der Kirche lebt und deren geistig-physischer Wirklichkeit eben das Tagebuch eines Landpfarrers von George Bernanos. Nun mag die Synthese eine grundgelegte Versuchung des Denkens sein, wäre da nicht vor allem und eben schon a priori, wie auch a posteriori, in Gott alles zusammengefasst und immer schon in eingefalteter Ordnung vorausliegend da, und so der Satan, der vermutlich unerbittlichste Analyst. Wäre es also nicht so, dass von Gott her die stetige Ermutigung zur Zusammenfügung des durch die Sünde Zerrissenen ausginge, so ist doch der kleinste Teil eines solchen Unternehmens des Denkens die Summe, die einer dann eben auch literarisch betreiben und bewerkstelligen kann, weil er sie zuvor schon vermutet und aufgefunden hatte. Eine Synthese also ist immer eine willkommene Sache. Und wenn es sich dann auch noch trifft, dass zwei Autoren des katholischen Milieus, das hier zur Rede steht, sich in ein und derselben Sache zusammenfinden, dann freilich ist das schon ein bemerkenswert freundlicher Umstand. Und doch, wie wir sehen werden, gilt auch hier, dass die Synthese eine grundgelegte Versuchung des Denkens ist. So nun also ist es mit Gertrud von Lefort und George Bernanos geschehen im Zusammenhang eines Themas, das noch einmal von einer ganz anderen Seite her das Lebensgeheimnis der Kirche und ihr verborgenes Nervenkostüm entfaltet und darstellt. Und dieses Thema ist die Angst, die immer die Angst vor dem Tod ist. Ich erzähle die Geschichte, noch nicht die Handlung, sozusagen von ihrem Ende her, von dem Ausgang, den sie genommen hat. George Bernanos war seinem gesamten Charakter und Gemüt nach ein stürmischer und kämpferischer Geist. Es verwundert darob nicht, dass einer seiner Lieblingswendungen im Landpfarrer die Phrase wurde, die Stirn bieten. Und dennoch hat er, wie wohl jeder großgemute Charakter, irgendwann begonnen, die Sinnlosigkeit der politischen Debatten und moralischen Einmischungen zu empfinden, die sein Leben über viele Jahre hindurch geprägt hatten. Und obzwar er immer wieder betont hat, nur niederzuschreiben, was er als Kind gesehen habe, so ist doch wahr, dass er all seinen großen Gestalten selbst in deren Abgründe gefolgt ist, die samt und sonders aus dem Geheimnis aufsteigen, aus dem Geheimnis der Bosheit oder aus dem Geheimnis der Gnade. Der Benediktinerpater Paulus Gordan, der in Brasilien Bernanos enger Freund und auch Beichtvater wurde, hat dazu in seinem Buch Freundschaft mit Bernanos geschrieben, dessen Figuren mangele jeder Anflug von kartesianischer Durchsichtigkeit und Deutlichkeit. Und nun Zitat, doch je weniger sie begreifbar sind, umso glaubwürdiger sind sie. Ihr Dichter ist in Wahrheit nur ihr Seher und nicht ihre Vorsehung. Er sieht und beschreibt sie voll Furcht und Mitleid und überlässt sie der Barmherzigkeit Gottes. Aber wer dergestalt sieht, der muss auch bereit sein, dort hineinzublicken, wo sich das Geheimnis der Sünde und der Gnade einem Menschen zum bestimmenden Schicksal vorlegt und anbietet. Er muss selbst in das Risiko eingegangen sein, das am Ende allein in Gottes Barmherzigkeit eine Antwort findet. Als Bernanos auf Wunsch von General de Gaulle im Jahre 1945 aus Brasilien nach Frankreich zurückkehrte, wird er zum Schriftsteller der Enttäuschung, denen die innere Morbidität der Vierten Republik, die er vorfand, zutiefst anwiderte. Bernanos wird ernstlich krank und ist an und mit all dem an die Grenzen seiner Kräfte geraten. Bereits 1947 verlässt er Frankreich wieder und übersiedelt diesmal nach Tunesien. Im folgenden Winter nun schreibt er sein letztes Buch, Dialog des Carmélites. Er beendet die Arbeit Mitte März 1948, genau an dem Tag, an dem seine Todeskrankheit in die letzte und akute Phase tritt. Er gelobt noch, jenes Buch zu schreiben, mit dem er schon die längste Zeit umgeht, aber vom Leben Jesu ist nur eine einzige Seite tatsächlich geschrieben worden, bereits 1943 in Brasilien. Sie trägt den Titel Die Armut. Am 5. Juli 1948 stirbt George Bernanos im amerikanischen Krankenhaus von Neuilly. Er wurde 60 Jahre alt. Die Dialogue des Carmelites sind kein Roman, sondern ein Filmdrehbuch. Und hier nun fügt sich jene freundliche Synthese zusammen, die Gott ermutigt und die und für die der Mensch sich dankbar zeigt. Denn Bernanos hat hier eine Novelle dramatisiert, die Gertrud von Lefort im Jahre 1931 mit dem Titel Die Letzte am Schafott verfasst hatte. Bernanos Bearbeitung wurde 1960 von Philippe Agostini in der Adaption des Dominikanerpaters Raymond Leopold Brück-Bergère unter dem Titel Opfergang einer Nonne verfilmt, mit Jean Moreau als Sœur Marie de l'Incarnation und Pascal Audrey als Blanche de la Force. Der heute im Deutschen gängige Titel Die begnadete Angst geht auf die Bearbeitung als Theaterstück zurück, welches 1951 in Zürich uraufgeführt wurde. Gertrud von Lefort erzählt in ihrer Novelle, die in der literarischen Form eines Briefes unter dem Datum Oktober 1794 verfasst ist, die historische Geschichte der 16 Karmelitinnen von Compiègne in der Picardie, einem Ort, mit dem sich auch in der jüngeren deutschen Geschichte eine düster, unheilvolle Bedeutung verbindet. 11 Chor, 3 Laien und 2 Windenschwestern, die am 17. Juli 1794, nachdem sie den Eid auf die Zivilkonstitution widerrufen hatten, als Fanatikerinnen um ihres Glaubens willen auf dem Schafott starben. Papst Pius X. sprach sie am 27. Mai 1906 als Märtyrer selig. Verfasser und Adressat des Briefes bleiben anonym. Nun wären diese wenigen Fakten für sich selbst genommen zunächst für unseren ganzen Zusammenhang außer der schuldigen Bewunderung für diese tapferen Ordensfrauen nicht eigentlich vorrangig wichtig. Gäbe es dann nicht ein Detail, das den Leser unmittelbar in das Herz und Mysterium der Kirche führt. Im klaren und nüchternen Urteil nämlich über das heraufziehende Grauen der Französischen Revolution hatten die Schwestern ihr Leben Gott als Sühneopfer für die Sünden ihres Volkes angeboten. In der Erfüllung dieser Lebensweihe schritten sie unter dem Gesang des Salve Regina und der Erneuerung ihrer Gelübde dem Tod entgegen. Und so wurden sie ihrem und unserem Herrn und Heiland ähnlich, der von sich sagen konnte und sagte: Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig hin. Das 10. Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 17 bis 18a. Das nun sind zunächst die Fakten. Nun kommt es aber so, dass Gertrud von Lefort in diese Geschichte eine Figur eingefügt hat, die ganz und gar unhistorisch ist, durch welche aber überhaupt erst nicht allein das Geschehen seine ikonenhafte Unnahbarkeit verliert, sondern eine Tiefe erreicht, die Bernanos schließlich herausfordern musste. Später, bereits nach Bernanos Tod, wird die Dichterin nicht ohne Bitterkeit gegen denselben feststellen, es habe ihr die Gestalt der Blanche de la Force bereits lange vor Augen gestanden, bevor sie noch eher zufällig mit dem Schicksal der Märtyrerinnen von Compiègne in Berührung kam. Es entspräche die Idee, das Schicksal der kleinen Blanche mit der Geschichte der Karmelitinnen zu verbinden, einer ihrer Dichtungen hauptsächlich und auch sonst naheliegenden Neigung. Zitat, nämlich aktuelle Probleme und Gestalten in die Vergangenheit zurückzuspiegeln, um sie von der allzu bedrängenden Nähe gelöst, reiner und ruhiger formen zu können. Zitat Ende. Das ist ein Zitat von Gertrud von Lefort selbst. In der Folge hat nun die Dichterin dieser Methode folgend das Geschehene in einer Weise aufgefasst, die daraus etwas ganz und gar anderes gemacht hat als einen Bericht über christliches Heldentum. Im Mittelpunkt der Novelle steht nämlich eine junge Adlige, deren pränatales Erleben, das bereits seltsam mit der Abenddämmerung des Ancien Regime verbunden ist, sich zu einem Charakter auswächst, dessen Furchtsamkeit, um Lefort zu zitieren, ihr jede Möglichkeit nahm, einer Treppe zuzutrauen, sie überhaupt irgendwo hintragen zu können. Blanche de la Force ist eine junge Frau, die von der realen Möglichkeit bedrängt ist, es gäbe nirgendwo in der Welt einen hinreichend festen Boden, dass dieser zu eben dem zu werden vermöchte, was der gemeine Mensch den Boden unter seinen Füßen nennt. Und damit meint, er könne dort und damit überhaupt sicher stehen. Blanche von der Stärke, was die deutsche Übersetzung des Blanche de la Force ist, ist im Blick der Dichterin der Zweifel selbst daran, dass noch bevor Schreckliches überhaupt einzutreten und zu geschehen vermag, es ein diesem entgegengesetztes überhaupt gäbe, woran der Schrecken des Schrecklichen und das Grauen des Gräulichen eben im Kontrast und in der Kontraposition als das andere eben überhaupt erkannt und dann bestanden werden könne. Blanche bricht nicht ein in eine Lokalität ausgedünnten Eises, in einen See finsterer Kälte. Sie gelangt zu dem Eisloch schon gar nicht, weil auch das Ufer sie nicht tragen kann. Sie ist die reine Furcht. Nicht vor etwas oder jemandem, dem einer sich stellen könnte, sondern bereits und überhaupt und zu allen Orten. In der kritisch gegen Bernanos Bearbeitung gerichteten Richtigstellung skizziert Gertrud von Lefort ihre Protagonistin als ein Wesen, das den Atem ihres zitternden Daseins ausschließlich aus ihrem eigenen, nämlich der Dichterin, Inneren empfangen hat und daher niemals von dieser inneren Herkunft gelöst werden kann. Zitat: Geboren aus dem tiefen Grauen einer Zeit, die in Deutschland überschattet wurde von den vorauseilenden Ahnungen kommender Geschicke, stieg diese Gestalt vor mir auf, gleichsam als Verkörperung der Todesangst einer ganzen zu Ende gehenden Epoche. Das beständig bangende Kind, das von der Dienerschaft des Hauses Häschen genannt wird, das junge Mädchen, das aus Weltangst in ein Kloster tritt und sein religiöses Leben dort in der mystischen Verbindung mit der Agonie Christi zu gestalten sucht, lebte in meinen dichterischen Entwürfen vor der Einbettung seines Schicksals in das der 16 Karmeliterinnen von Compiègne. Ende des Zitats von Gertrud von Lefort. dieser merkwürdige Charakter der ängstlichen Blanche hat natürlich seine Vorgeschichte. Und diese wird dem Leser auch bereitwillig, wenn auch zurückhaltend, ausgebreitet. Wie da am Hochzeitstag des späteren Ludwig des 16. mit Marie Antoinette die Kutsche derer von La Force, als sich Kisten mit pyrotechnischem Schabernack frech entzünden und eben das Kind im Leib seiner Mutter dem chaotischen Mob und der wilden Panik der scheuenden Pferde entgegengeworfen wird, eben mitsamt der Mutter um sie herum, gerade noch ins Palais entkommt und dem Schrecken und dann da ist und mit der Niederkunft das Kind da und die Mutter tot. Als Blanche sich 15-jährig entschließt, in den Karmel von Compiègne einzutreten, ist sie für diesen Fall trotzig genug, dem Vater die Stirn zu bieten. Was nur den verwundern wird, der die metaphysische Versuchung dieses Alters nicht kennt oder nicht an sie glauben will. Aber zugleich wird zum ersten Male deutlich, dass sie trotz ihrer geheimen Liaison mit Furcht und Angst von heiliger Hartnäckigkeit und jener besonderen Sturheit ist, die sie befähigen wird, ein Schicksal zu haben. Kaum im Karmel angelangt, verdichten sich die politischen Ereignisse und führen zu jenem heroischen Entschluss, der die Ursache dafür ist, dass es eine Geschichte der Nonnen von Compiègne gibt. Nun ist es aber eben etwas sehr Verschiedenes, sich mit dem Geheimnis der Todesangst Christi wie mit einem lebenslang getragenen Kleid zu bewanden und diesen Tod tatsächlich zu wollen. Wird beides von der Zeitlinie gelöst, so kann eben das eine neben dem anderen existieren als das Vor und Nach bezüglich desselben. Demnach also gesagt werden, das eine sei das Fürchten vor dem Tode und das andere die Sehnsucht nach diesem Tode, welche wohl überhaupt nur dann zustande gebracht werden kann, wenn einer sozusagen schon vorher im Nachher desselben, nämlich des Todes, zu Hause ist. Dieselbe Sache, also der Tod, wird hier von vorne und von hinten wahrgenommen und von der Seele als deren erwählte oder auferlegte Form angenommen. In der Mutter Marie de l'Incarnation, einer älteren Mitschwester von Blanche im Karmel von Compiègne, tritt Blanche eine Ordensfrau entgegen, die ebenso entschlossen im Nachher lebt, als sie selbst im Vor und im Fürchten. Gertrud von Lefort entwickelt nun die Handlung in der Dialektik dieser beiden Frauen, die an Alter und Charakter grundverschieden und doch an Adel verwandt sind. Einen Moment bitte. Pardon. Was am Ende der Novelle geschieht, mag für ein pragmatisches Missverständnis gelten, worin nämlich die eine in der letzten Konsequenz ihrer Berufung an der Agonie Christi teilzunehmen, durchaus daraus selbst hervortretend, indessen nämlich Christi Tod angstlos eingeht, während die andere das Fürchten lernt. Die eschatologische Entschlossenheit der Marie de l'Incarnation tritt in das Vorher der Angst wie in eine wiederherzustellende Ordnung zurück und lässt sie nicht an der Klinge der Todesmaschine, sondern im Verzicht auf ihr Opfer sterben. Sie allein bleibt am Leben. Es ist geradezu so, als habe sie ihr besonderes Schicksal zu Ende zu führen, nämlich die Menschwerdung, nach der sie benannt ist. Es wird am Richtplatz der Gesang der Nonnen von Compiègne, also Kopf um Kopf schwächer, der fällt. Bis schließlich in das Schweigen, das einfällt, als alles vollbracht ist, aus der Menge des Mobs die zarte Stimme der Blanche von der Todesangst Christi sich hören lässt, die den Gesang zu Ende führt. Und daraufhin wird sie von der Meute erschlagen. Im Zentrum der Novelle Die Letzte am Schafott steht also das Thema der Agonie, der Todesangst. Im Kloster trägt Blanche de la Force, Blanche von der Stärke, den Namen Schwester Blanche von der Todesangst Christi. Aber hier wird nicht der Sieg geschildert, den der Mensch über dieses Entsetzen davonträgt, sondern die Autorin berichtet vom Sieg der Gnade über den Tod. Denn jede Angst des Menschen ist die Angst vor dem Nichtsein. Noch viel wesentlicher aber ist diese Angst der Tod selbst, nämlich das Erleben, nämlich als Erleben und als Erfahren. Christus überwindet in Gethsemane den Tod durch seinen Gehorsam, der damit und von da an der einzige Weg sein wird, die geistige Macht des Todes über den Menschen zu brechen, die Angst ist. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Das 14. Kapitel des Markus-Evangeliums, die Verse 36b bis 37a. So wird die Angst durch den Gehorsam besiegt und der Tod in Leben gewandelt. Der Gehorsam jedoch gegen Gottes heiligen Willen wird immer ein Werk der Gnade bleiben, wenn es eben um den Tod, also das Ganze des menschlichen Lebens geht. So paradox es dann auch immer klingt, die starke und zum Martyrium entschlossene Maria von der Menschwerdung muss diesen Gehorsam lernen durch die Angst, die sie aufnimmt und die sich auf sie legt. Und dieser Gehorsam wird für sie bedeuten, den Tod dem Tod zurückzugeben und das Leben, das sie gegen ihren Willen und gegen ihre Erwartung von Gott zurückerhält, der ihr Lebensopfer nicht annimmt, zum Ort dieses Gehorsams zu machen, indem sie eben diesen Gehorsam in der Schwäche und in der Armut erlernt. So wie es im Hebräerbrief zu lesen ist, so hat er, Christus, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. 5. Kapitel, der 8. Vers. Blanche hingegen ist mit derselben Entschlossenheit, die sie am Beginn ihres Weges in den Karmel ihrem Vater gegenüber gezeigt hat, immer mehr zu einem Menschen geworden, der seiner Angst gehorsam war. Darum ist es für sie unvermeidbar, mit den anderen zu sterben, wenn eben auch ganz anders und gewissermaßen in einer ganz anderen Welt. Denn mit dem Tod hört die Angst auf, denn der Tod ist die Angst, eben als die Gestalt der Seele, die nur durch die Gnade des Gehorsams erlöst werden kann, um in die christogene Form der Liebe zu geraten. Beide Frauen also bekommen es mit der Angst zu tun. Und beide Frauen werden der Angst gehorchen. Und sie werden so die Gnade finden, die sie am Ende rettet und erlöst. Die eine von der Angst selbst und die andere von ihrem Stolz. Gertrud von Lefort hat über die Gestalt der Blanche de la Force geschrieben, Zitat, bei Bernanos stellt der schwere Tod der Priorin das stellvertretende Opfer für Blanches späteren Sieg dar, während bei mir die reine, fast unbegreifliche Gnade Gottes eingreift. Denn von einer Blanche, die denselben furchtbaren Kelch leeren musste wie das berühmte Fräulein von Sombreux, ist nichts mehr zu verlangen als eben das gehorsame Auf-sich-Nehmen der Todesangst, Sie ist eine bis ins Letzte zerstörte Persönlichkeit. Bei Bernanos aber bewahrt Blanche bis zuletzt die Klarheit der Verantwortlichkeit. Zitat Ende. Es ist diese Differenz, die zu der offensichtlichen Verstörung der Autorin an Bernanos Spätwerk den Anlass vorgelegt hat, da dieser sich der zentralen Gestalt des Dramas nicht nur bemächtigt, sondern ihrer Geschichte eine durchaus eigenständige Logik unterlegt hat. Über die 16 Karmelitinnen von Compiègne konnte nach der Meinung der Gertrud von Lefort jeder Autor ein Werk schreiben, das er als das eigene ansieht. Denn deren Schicksal liegt offen vor den Augen der Menschen, skizziert im Buch der Geschichte. Über eine Blanche de la Force jedoch nicht. Diese ist und bleibt eine Gestalt, die Gertrud von Lefort nicht nur erfunden, sondern mehr noch gesehen hatte. Und es wollte ihr nun so scheinen, Bernanos habe mit der begnadeten Angst eine Grenze überschritten, vor der es ihm geziemt hätte einzuhalten. Auch wenn Albert Béguin, der Nachlassverwalter des französischen Dichters, die daraus erwachsene Spannung durch die bemühte Vision der Communio Sanctorum zu entlasten versucht hat, als dem unergründlichen Zusammenhang der Seelen, der dieses zweimalige Lebendigwerden derselben Gestalt ermöglichte. Es ist nun mit keinem Wort zu bestreiten, dass Bernanos tatsächlich die Novelle der Gertrud von Lefort nicht nur im Fragment, sondern eben auch im Ganzen zu Grund und Boden seines eigenen Buches gemacht hat, sondern dazu auch die Figur der Blanche de la Force so sehr seinem eigenen Erfassen eingefügt hat, dass sie als das geistige Eigentum ihrer Schöpferin schwer noch zu erkennen ist. Und dennoch glaube ich, Bernanos wäre naiv erstaunt gewesen mit den Irritationen, die sein Buch bei der deutschen Dichterin angeregt hat. Denn er vermochte sich dieser Gestalt wohl gar nicht anders zu nähern und in ihr anderes zu sehen, als er es tatsächlich getan hat. Bernanos nämlich fasst das Schicksal der Blanche de la Force als ein kirchliches Drama auf und deutet es daher aus jenem organisch-mystischen Zusammenhang, der zwischen den Gliedern der Kirche deswegen waltet, weil sie alle Teile des einen und einzigen Leibes Christi sind. Bei der Blanche der Gertrud von Lefort gibt es diesen Zusammenhalt und diesen Horizont nicht. Sie steht allein mit ihrem seltenen Charisma der Gnade gegenüber, wie Christus selbst in Gethsemane ihr gegenüber gestanden haben mag. Die dialektische Relation auf die ältere Marie von der Menschwerdung dient hier allein zum Kontrastmittel, das ein besonderes und einsames Schicksal noch deutlicher auch unter dem Gesichtspunkt hervortreten lässt, am Ende zur Kritik an einer Frömmigkeit der Stärke und des Heroismus zu werden. Blanche wird am Ende stark sein, während Marie de l'Incarnation in das Geheimnis der Schwäche eingeführt wird, das ihr zur Gnade werden sollte. Ein organischer Zusammenhang zwischen diesen beiden Frauen in der Ökonomie der Erlösung freilich besteht hier ganz und gar nicht. In dem Moment, in dem die Priorin des Karmels, der Blanche sich vorstellt, zum ersten Mal in der Handlung bei Bernanos auftritt, ist sie bereits eine von Krankheit gezeichnete alte Frau. Das gesamte erste Drittel seines Stückes hat Bernanos nun zur Inszenierung des Sterbens der Priorin ausgebaut. Wenn er fast wie in einem kleinen Nebensatz die junge Schwester Constanze vom heiligen Dionysius zu Blanche sagen lässt, Aber ist es nicht mit 59 hoch an der Zeit, dass man stirbt? Dann wird deutlich, in welcher Situation der Dichter sich 1947 selber befand und wie sehr hier Dichtung und Wahrheit sich ineinander legen. Das Problem ist nun, dass die Priorin nach 30 Klosterjahren, in denen sie selbst 12 Jahre lang an der Spitze ihres Konventes gestanden hatte, an sich selbst wahrnimmt, nicht sterben zu können. Sie ist von der Angst vor dem Tod umschlossen, wie von einer Wolke giftigen Gases. Zitat: Die Angst klebt an meiner Haut wie eine wächserne Maske. Oh, dass ich diese Maske mit meinen Nägeln abkratzen könnte. Das so elende Sterben dieser großen und gläubigen Frau spiegelt Bernanos nun auf eine doppelte Weise. Zum einen im Gespräch des Arztes Javelinon mit Maria von der Menschwerdung, zum anderen in der Florileg-Szene zwischen Schwester Constanze und Schwester Blanche am Wahltag der neuen Priorin. Ich möchte Ihnen die beiden Stellen kurz vortragen. Der Arzt stellte soeben fest, dass der Priorin nicht mehr zu helfen sein wird. Zum ersten Mal erfährt der Leser, dass sie damit ein Problem hat. Der Arzt verlässt das Krankenzimmer, steht auf dem Gang vor der Tür mit Mutter Maria von der Menschwerdung. Der Arzt: Ich bedauere, in Gegenwart der hochwürdigen Priorin gewissermaßen laut gedacht zu haben. Mutter Maria: Sie brauchen nichts zu bedauern. Hätten Sie eine längere Erfahrung mit Häusern wie diesem, wüssten Sie, dass nur zwei Arten von Klosterfrauen in vollkommenem Frieden sterben, die sehr Heiligen und die Mittelmäßigen. Der Arzt: Ich hätte doch angenommen, dass der Glaube, Mutter Maria: Nicht der Glaube gibt die Gewissheit, sondern die Liebe. Und wenn der himmlische Bräutigam wirklich zu uns kommt, um uns zu opfern wie Abraham seinen Sohn Isaak, dann muss eine schon sehr vollendet sein oder sehr töricht, um nicht erschüttert zu werden. Der Arzt: Verzeihen Sie, aber ich dachte, dass in einem Haus des Friedens. Mutter Maria: Unser Haus, Herr Doktor, ist kein Haus des Friedens. Es ist ein Haus des Gebetes. Gottgeweihte Menschen finden sich nicht zusammen, um sich des Friedens zu erfreuen. Sie versuchen, diesen Frieden für andere zu verdienen. Man hat nicht Zeit, sich der Dinge zu erfreuen, die man schenkt. Und eben aus einer ganz anderen Perspektive heraus: Die Priorin ist mittlerweile gestorben, am Tag der Wahl ihrer Nachfolgerin. Als sich Schwester Constanze und Schwester Blanche im Garten wiederfinden, um einen Blumenstrauß zu binden für die neu gewählte Priorin, von der sie noch nicht wissen, wer sie ist. Constanze: Oh, so jung wie ich bin, so weiß ich doch schon sehr gut, dass es mit dem Glück und dem Unglück mehr danach aussieht, als ob beide verlost und nicht, als ob sie vernünftig verteilt würden. Aber was wir Zufall nennen, ist vielleicht die Logik Gottes. Denken Sie an den Tod unserer lieben Mutter, Schwester Blanche. Wer hätte geglaubt, dass sie so schwer sterben würde? Ja, so schlecht sogar. Man möchte meinen, dass Gott, als er ihr den Tod gab, diesen Tod verwechselt hat, wie man in der Kleiderkammer ein Kleid mit dem anderen verwechselt. Ja, das muss der Tod einer anderen gewesen sein. Kein Tod nach den Maßen unserer Priorin, ein viel zu kleiner Tod für sie. Sogar die Ärmel waren ihr zu eng. Blanche: Der Tod einer anderen? Was meinen Sie damit, Schwester Constanze? Constanze: Ich meine, dass jene andere, wenn ihre Todesstunde kommt, darüber staunen wird, wie leicht sie da hineingeht und wie bequem sie sich darin fühlt. Und vielleicht wird sie sich dessen sogar rühmen. Schaut, wie wohl ich mich darin fühle, was für schöne Falten das Kleid da wirft. Schweigen. Konstanze. Wir sterben nicht jeder für uns, sondern die einen für die anderen. Oder, wer weiß, die einen anstelle der anderen. Schweigen. Blanche mit leicht zitternder Stimme. Da, unser Strauß ist fertig. Es ist für Bernanos klar, dass die Angst durch die sterbende Priorin hindurchfährt, um der Erlösung der Jüngeren willen, der Blanche de la Force. Auch hier sieht der Autor das Walten der Kirche, des mystischen Leibes Christi, in dem der eine für den anderen einsteht und die Freude des einen ebenso wie dessen Schmerz zur Gabe an den anderen werden können. Bernanos hat auf anonyme Weise, man ist versucht zu sagen, als Mund- und Sprachrohr der Kirche in eigener Sache, die heilige Therese von Lisieux in seinem Stück auftreten lassen. Sie ist Konstanze vom heiligen Dionysius. Blanche, die gar nichts von diesen Dingen versteht, die der Liebe doch so selbstverständlich sind, bringt die ganze Aggression ihres jungen, angstvollen Lebens auf, um sich gegen jene Auflösung der Einsamkeit des Menschen zu wehren, die allein die Kirche wirken kann und die sie am Ende auch selbst erlösen wird von ihrer Angst, weil eben eine andere sie ihr schon viel früher abgenommen hat. In einer Szene zwischen Konstanze und Blanche fährt sie Konstanze wütend an. Diesen närrischen, diesen albernen Einfall schämen sie sich nicht zu glauben, dass sie das Leben eines anderen, wer es auch immer sei, durch das Opfer ihres eigenen erhalten können. Sie sind hochmütig wie ein böser Geist. Ich verbiete ihnen. Sie hält inne. Der Ausdruck schmerzlichen Staunens in Konstanzes Antlitz verlöscht allmählich, als ob sie zu begreifen beginne, ohne recht zu wissen, was. Doch sie hält Blanches verwirrendem Blick stand, der sich schließlich von dem ihren abwendet, und ihre Stimme nimmt einen sanften, traurigen Ton an, eine Art ergreifende Würde. Konstanze: Ich war weit davon entfernt, Sie kränken zu wollen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Pater Dominikus für seinen Vortrag und seine Ausführungen zu diesem bedeutenden Werk christlicher Literatur und, wie auch in den früheren Sendungen, seine anregenden und tiefgreifenden Gedanken. Liebe Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, so können Sie einen Mitschnitt ab morgen bei unserem CD-Dienst hören und bestellen unter der Telefonnummer Vorwahl 08323 und die Rufnummer 9675120 oder über Podcast auf unserer Internetseite herunterladen unter der Adresse www.radiohoreb.org.